Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, warum ein Espresso nicht stärker ist als ein Filterkaffee. Wenn dich interessiert, wie die Zubereitung und Lagerung den Geschmack und die Verträglichkeit von Kaffee beeinflussen. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist auch für dich, wenn du besser verstehen willst, welche Rolle Kaffee und Koffein für Energie, Schlaf und deinen Bauch spielen. In der letzten Bauchdetektivgeschichte der Nummer 76 habe ich dir gemeinsam mit der Kaffee-Expertin Natascha Kretzel vom Speciality Coffee Shop Kaffee Mick in Wien aufgezeigt, dass Kaffee ein absolut hochwertiges und hochkomplexes Lebens- und Genussmittel ist und dass die Qualität einen riesen Unterschied macht bei Geschmack, aber auch bei der Verträglichkeit. Also hör dir diese Bauchdetektivgeschichte unbedingt an, falls du es noch nicht getan hast, denn dort erfährst du wirklich, was in der Kaffeebohne alles steckt. Und es ist weit mehr als nur Koffein. Und im Teil 2 heute von Kaffee ist nicht gleich Kaffee, schauen wir uns an, was du draus machen kannst. Wie quasi die Zubereitung, Mahlgrad, Temperatur, auch die Lagerung, das Endergebnis, was du dann in deinem Kaffeeheferl findest, beeinflusst. Und ich wünsche dir viel Spaß und viele Aha-Momente bei dieser Bauchdetektivgeschichte. Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten. Deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Man kann eigentlich mit allen Methoden Kaffee machen, also das ist nämlich auch das Thema, was wir öfters haben, dass Leute kommen und sagen, ja, ich würde gerne euren Kaffee kaufen, aber ich habe eine Bialetti zu Hause. Und dann sage ich, ja. Du kannst auch mit einer Bialetti guten Kaffee zubereiten. Auch Specialty Coffee. Also du musst auch nicht immer auf was Neues umsteigen. Ja? Also ein neues Gerät kaufen. Das ist absolut nicht notwendig. Aber jetzt zum Filterkaffee. Der ist eben dann ein bisschen teeähnlicher, ist nicht mehr diese braune Suppe, die man halt kennt von der Oma, wo der Löffel fast stecken bleibt, sondern das ist halt ein bisschen was Leichteres, ein bekömmlicheres Getränk. Und koffeintechnisch ist es so, man nimmt nur mehr Koffein wie im Filterkaffee zu sich, weil man einfach mehr trinkt. Ja? Auf die Menge gerechnet ist es ungefähr gleich.
Mhm, ja.
Espresso. Aber Espresso hat halt mehr Öle, hat mehr Aromen, aufgrund dessen, dass es mit Druck erzeugt ist. Und da schwemmt man einfach mit dem Wasser mehr aus der Bohne raus. Wir nennen das Extrahieren. Und somit ist es etwas konzentrierter, das Ganze. Ja, aber im Grunde genommen ist es auf die Menge gesehen eher gleich.
Kann ich eigentlich mit jeder Röstung einen Espresso zum Beispiel machen oder macht es mit einem hellgerösteten Kansin oder wie würdest du das sagen?
Man kann mit jedem Kaffee alles machen. Also sowohl als auch. Das Ding ist nur, man muss wissen, was man als Endergebnis bekommt bzw. haben möchte. Ich werde mit einer Filterröstung jetzt keinen nussig-schokoladigen Espresso zustande kriegen. Mhm. Ja, sondern eher was Fruchtiges. Wir haben sowohl als auch, also wenn man bei uns vorbeischaut, dann haben wir unseren eher klassischeren House Roast. Das ist derzeit eine Field Blend aus Honduras. Schokoladig, eher so eine leicht nussige Note. Und dann haben wir immer so alle 2 bis 3 Tage wechseln wir das, einen sogenannten Gespresso. Das heißt, das ist eher was Fruchtiges. Da hauen wir unsere Filterröstungen rein. Ja, wir lieben das. Und das ist halt dann eben fruchtig, aber auch süß. Auch ein bisschen Säure ist dabei, aber man braucht er keine Angst haben, das ist jetzt nicht sauer, sondern es ist so ein angenehmes Spiel zwischen Süße und Säure sein. Und natürlich Bitterkeit, weil Kaffee wird immer ein bisschen Bitterkeit haben, weil es ist Kaffee. Ja? Also wir leben ja auch von diesen Reststoffen. Also das ist wie ich bleibe wieder beim Steak als Vergleich. Ohne Anbratzeln, ja, ist das Steak nicht dasselbe.
Ja, klar, genau. Aber jetzt haben wir Filter und Espresso, das ist sicher das, was die meisten kennen. Aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen verlängerten trinke oder wenn ich sage, was auch im Sommer dann wieder auftaucht, ist der Cold Brew. Was ist das eigentlich genau?
Also Cold Brew ist kalt angesetzter Kaffee. Das kann jeder zu Hause machen und mal ausprobieren. Kaffee mahlen. Wir machen ein Verhältnis 1 zu 10. Das heißt, auf 1 Gramm Kaffee kommt 100 Gramm Wasser. 10 Gramm.
Ja, okay.
Ja, 10 Gramm Wasser. Und also mit diesem Verhältnis kann man halt arbeiten. Und dann lässt man das einfach stehen, nicht im Kühlschrank, sondern einfach bei Zimmertemperatur. Und dadurch hat man eine extrem schonende Extraktion. Ja? Also weder mit heißem Wasser wird was gelöst, sondern es über mehrere Stunden, also zwischen 12 und 24 Stunden steht das dann. Und durch diesen natürlichen Prozess der Extraktion, der da stattfindet, der Kaffee ist halt auch löslich, anlöslich ist, Teilchen. Und dadurch ist es halt einfach extrem bekömmlich. Es wird süß, es wird leicht alkoholschwanger, sage ich immer dazu. Es hat so einen leichten alkoholischen Touch. Und es ist aber extrem süß, hat wenig Bitterstoffe, überhaupt keine Säure und ist ja gerade im Sommer getrunken richtig.
Und der alkoholische Touch, das ist aber nur, also jetzt sprichwörtlich, also es ist nicht wirklich Alkohol drin, oder? Also
nein,
natürlich nicht. Ja. Aber von
viele Kundinnen haben, die da oft dann fragen, sich, ist da Alkohol drinnen? Also die vielleicht aus religiösen Gründen eben keinen Alkohol trinken und so. Und dann müssen wir immer sagen, nein, alles gut. Das schmeckt nur so. Also es hat so einen leicht alkoholschwangeren Touch.
Aber das heißt, es steht und es rinnt dann durch quasi, ja? Also,
ja, das ist angesetzt. Also das ist wie in einem Topf. Gemeinsam setzt man das an und dann mischt man nicht durch. Auch,
oder wie?
Und dann wird das einfach nur irgendwo durchgefiltert. Da kann man sich irgendeinen Filter bauen und wenn es vierdeckig und kann das da durchpressen.
Okay, wenn man es dann trinken möchte, oder? Dann erst, oder?
Ja.
Cool. Ja, spannend. Aber es ist sicher auch, also ich habe einmal recherchiert, so ein bisschen die Zahlen von Koffein pro Portion, ja. Und da ist natürlich der Cold Brew dann schon eher in der höheren Liga, ja, weil natürlich da viel mehr raus extrahiert wird, oder?
Also koffeintechnisch ist es natürlich eine Bombe.
Genau, weil natürlich so viel Zeit ist, das rauszukriegen, ja.
Genau. Ja, also da wird natürlich alles rausgeholt, was geht. Und ja, also Cold Brew wird deswegen auch meistens in kleinen Mengen ausgeschenkt. Das sei denn, es ist das Verhältnis etwas größer, also wenn man mehr Wasser dem Ganzen zuführt.
Ja, das kann man ja dann auch noch verdünnen mit ich habe das schon mal bei euch eben Kaffee getrunken mit Tonic oder so. Also das ist sehr, sehr gut, ja. Also es ist dann schon gut was anderes, ja. Cool. Aber das heißt, verlängerter oder Americano, das ist eigentlich nur der Espresso, also Espresso-Methode und dann einfach Wasser dazu geschüttet. So auf ganz laienhaft erklärt, oder?
Genau. Wobei wir machen einen Long Black, heißt das. Das kommt aus Australien. Da machen wir es umgekehrt. Also wir dann nicht, wie beim Verlängerten, wird Wasser zum Espresso hinzugefügt. Wir machen es umgekehrt. Wir ziehen den Espresso auf das Wasser. Der Vorteil ist, dass der Kaffee dadurch nicht verbrennt.
Das
ist sehr komisch, es ist ein geschmacklicher Unterschied, der extrem wichtig ist, besonders bei so hellen Röstungen, wie wir sie haben, aber wird extrem geil. Ja, besonders auf Eis, so ein Iced Long Black, das ist toll. Aber der Unterschied zwischen Wasser zuerst oder das Wasser danach ist extrem und kann jede Person einmal zu Hause ausprobieren.
Mhm, cool. Ja, du hast vorher schon erwähnt, der Kaffee, also das ist eben so viel lösliche Stoffe drinnen, eben wie wir gesagt haben, Koffein, diese Polyphenole, die wir schon erwähnt haben. Und last but not least, das habe ich recherchiert, ist es auch so, dass Ballaststoffe im Kaffee sich lösen. Also es sind lösliche Ballaststoffe drin und das möchte man echt nicht glauben. Das kann zwischen 0,3 bis 0,7 Gramm pro 100 Milliliter liegen. Und es ist sogar so, dass man zum Beispiel 2 Tassen Arabica-Kaffee, habe ich recherchiert, haben ungefähr so viel lösliche Ballaststoffe wie eine kleine Banane. Ja? Ich meine, eine Banane ist jetzt nicht das ballaststoffreichste Obst, ja, aber interessant. Und es gibt sogar diese Hinweise, dass man sagt, in der westlichen Welt, wo oft wenig Obst und Gemüse und so weiter gegessen werden, ist das, also dieser Ballaststoff, der vom Kaffee kommt, weil die Leute ja relativ viel Kaffee trinken, ja, also oft einmal, da trinkt man oft schon mal 3 Häferl am Tag oder so, da kommt was zusammen. Also das ist gar nicht so unwesentlich. Man, natürlich kann man den Ballaststoffbedarf nicht decken, aber es ist ein zusätzlicher Lieferant und eben auch diese Polyphenole, die ja als Futter dienen für unseren Darm. So, also
mega, was du jetzt gerade sagst, mit meinem Konsum, glaube ich, bin ich dann eigentlich schon.
Ja, das glaube ich. Also die im Kaffee, also in einem Kaffeehaus sonst bist oder in einem Speciality Coffee Shop, da kommst du wirklich weit natürlich. Ja. Ja.
Genau, ja, das ist schon schlimm. Also wenn man Durst an der Quelle ist.
Ja, klar. Und du musst dafür verkosten und so weiter.
Ja, genau. Ja, genau.
Und man trinkt es dann doch, beim Wein verkosten kann man es, spuckt man es ja dann oft aus, ja. Aber beim Kaffee eher nicht wahrscheinlich.
Kann man theoretisch, also es gibt, also wir haben ja jeden Tag auch Cuppings, um die Qualität zu kontrollieren. Das heißt, von dem, was wir machen, von dem, was wir produzieren, also rösten. Und natürlich werden da auch die Qualität, also wie entwickelt sich ein Kaffee? Ein Kaffee altert ja auch oder entgast und so weiter. Müssen wir uns das täglich anschauen und deswegen ist halt jeden Tag ein Cupping. Und wenn dann so 15, 16 Tassen am Tisch stehen, dann sagst du dir irgendwann, okay, jetzt geht's.
Naja, sicher. Genau.
Auch ein wesentlicher Punkt, dieses die Qualitätskontrolle und dieses Aging von Kaffee. Ja? Also es ist oft auch dieser Mythos, der noch vorherrscht, so dieses frischer Kaffee, ja, frisch geröstet. Das ist eigentlich nicht gut. Ja? Kaffee bindet während dem Röstprozess ganz viel CO2. Und dieses CO2 sollte dann auch sich wieder ein bisschen aus der Bohne rausentwickeln. Und deswegen sagen wir, ein Kaffee sollte rasten. Espresso-Bohnen mindestens eine Woche und Filterbohnen mindestens so 3 bis 4 Wochen im besten Fall.
Okay. Aber würdest du in sich selbst
das Aroma rauskriegen?
Ja, aber man kann ihn aber nicht ewiglich verwenden. Im Sinne von, wenn man jetzt aufmacht, also eine Packung aufmacht, dann ist es nicht gescheit, dass man die dann einfach offen stehen lässt, oder? Das ist wieder das andere Ding. Ja? Man sollte es dann schon immer wieder möglichst luftdicht aufbewahren, oder? Da gibt es ja diese quasi Dosen, wo sogar dann Atmung entsteht. Was würdest du da empfehlen? Ist das wichtig oder nicht so sehr? Oder?
Also es kommt drauf an. Die meisten Kaffeehäuser und Röstereien haben mittlerweile Packungen mit einem sogenannten Aromaprofil. Das ist hinten so eine leicht perforierte, runde Scheibe. Die würde ich beim Kaffee kaufen, darauf achten, dass der Kaffee das hat. Also die Packung zumindest. Ich würde auch darauf schauen, dass ein Röstdatum draufsteht. So als Nebeninformation. Und diese Packungen mit diesem Aromaprofil sind eigentlich ideal geeignet, um einen Kaffee aufzubewahren. Sprich, wenn ich den einmal aufmache, dann wieder verschließe und vor dem Verschließen einfach so gut es geht, jegliche Luft rauszustreichen, dann eben zuzumachen. Dieses Aromaprofil macht Folgendes, und zwar schaut, dass keine Luft reinkommt, aber dass gerade rauskommt.
Und dann bleibt er wirklich so wie.
Ja. Bleibt er besser. Wenn einmal die Packung komplett offen ist, also mal geöffnet wurde, dann sollte der Kaffee binnen 2 bis 3 Wochen, das ist eh schon sehr großzügig, verbraucht werden. Wenn er gemahlen ist, noch schneller. Also man macht durchs Mahlen nichts anderes, dass wir mehr Oberfläche schaffen Und wenn ich mehr Oberfläche habe, habe ich mehr Aroma, das ich verflüchtigen kann.
Das ist sehr gutes Stichwort Malen, das haben wir noch gar nicht besprochen. Du hast vorher nämlich geredet über Wasser, über Temperatur, was Einflussfaktoren beim Zubereiten sind. Aber Mahlgrad ist ja auch interessant, oder? Weil ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat immer den Kaffee natürlich aus dem Supermarkt gekauft, ja. Und das war ja schon gemahlen. Also das war ja, das hast du aufgemacht, das war fix gemahlen, das hast du dann eingeschüttet in den Filter und dann eingeschalten, ja. Also das ist ja eigentlich auch nicht so, also ja. Oder was sagst du da dazu?
Also es gibt natürlich gewisse Mahlgrade für gewisse Zubereitungsmethoden. Was ich sehr spannend finde, ist, es gibt diese klassischen Kaffeemühlen, diese hölzernen, die man da kennt. Ja? Mhm. Die sind, also jede Person, die eine zu Hause hat, kann sie verwenden, wenn man French Press oder Filterkaffee macht. Das ist der ideale Mahlgrad. Ja? Da kann man ja nichts umstellen, aber das ist perfekt dafür. Ja? Finde ich noch immer recht witzig, dass das noch immer funktioniert. Nämlich genauso wie das grundsätzliche Kaffeeverhältnis 1 zu 16 bei den ganzen anderen Brühmethoden, Filtermethoden noch immer funktioniert, und das haben sie seit 1850, ja, wird es zum ersten Mal erwähnt, dieses Verhältnis, und das finde ich sehr spannend, dass das im Großen und Ganzen noch immer gilt. Ja, also irgendwann zum einen, dass man diese Mühlen sehr wohl benutzen kann, zum zweiten, frisch gemahlener Kaffee ist immer am besten, ja. Eben aufgrund dessen, dass die Bohnen auch länger haltbar sind zu Hause, wenn man sie frisch malt, weil halt nichts sich verflüchtigt an Aromen. Und außerdem ist es auch fürs Wohlbefinden einfach extrem geil, wenn man in der Früh einfach seinen Kaffee malt und das dann riecht und den ganzen Prozess. Ja, also das ist jetzt so ein bisschen esoterisch, aber ich finde, das ist unbezahlbar, also frischen Kaffee zu riechen, das ist einer der besten Dinge in meinem Job, wenn ich Kaffee mahlen muss für meine Kundinnen, und ich lasse sie dann auch riechen, weil das geht verloren. Ja? Also wenn ich die Packung aufmache, das Aroma ist einmal weg. Ja, deswegen mache ich das meistens bei den Kundinnen direkt, damit sie das schon mal haben, weil dafür bezahlen sie auch. Ja? Und ich will nicht alleine was davon haben. Ja, genau. Das ist eine Marke für mich.
Dann, aber ja. Gibt es auf Daumenregel, was weiß ich, feiner für das und gröber für das, oder egal? Nein, ist ja nicht egal.
Schwierig, schwierig. Ja. Also man muss sich, natürlich gibt es gewisse Regeln, aber jede Mühle ist anders. Das ist immer das Erste, deswegen können wir zum Beispiel nie sagen, ja, malen Sie bei Stufe so und so. Wir können kein Mahlgrad hergeben. Was man sich immer ein bisschen im Kopf halten könnte, wäre, die Art, wie das Wasser den Weg zwischen den einzelnen Teilen finden soll. Ja? Also deswegen, bei Espresso will ich sehr viel Druck aufbauen, deswegen schaue ich, dass die einzelnen Partikel so klein wie möglich sind, damit sie aneinander kuscheln und das Wasser so viel Widerstand wie möglich hat. Ja? Bei einem Filterkaffee, der handgrün, will ich dass das Wasser in einer Art und Weise strukturiert läuft. Das heißt, ich werde wahrscheinlich das ein bisschen gröber machen als wie Espresso, also viel gröber. Bialetti zum Beispiel braucht einen Mahlgrad zwischen dem, also gröber als Espresso, ja, was man vielleicht gar nicht glaubt. Besonders wichtig bei der Bialetti, bitte nicht andrücken, das Kaffeemehl, sondern so lose wie möglich zu lassen, damit dass auch wirklich durchkommt, das Wasser, und nicht durch die Gegend schießt. Dann gibt es noch Aeropress. Es gibt dann eben Filterkaffee, also verschiedene Filterkaffeearten. Gibt es im Internet so viel zum Nachschauen, also gibt es eigentlich keine Pi mal Daumen.
Ja, aber wir können festhalten, Espresso am feinsten, so von dem, was wir jetzt besprochen haben, und dann je nachdem, wie das Wasser durchlaufen soll, eher gröber. Und bei Cold Brew wahrscheinlich schon auch eher so wie für Filter, oder wie?
Also Cold Brew kann man eigentlich machen, was man, es gibt zwar eine Regel, aber für zu Hause, je nachdem, was ich habe, ich würde so grobes Meersalz nehmen, von der Größe her. Aber wenn es feiner ist, ist es auch okay. Also das Wasser sucht sich eh seinen Weg und holt sich raus, was es an Stoffen hat. Also beim Cold Brew würde ich das sehr Meine Kollegen werden mir da vielleicht ein bisschen widersprechen, weil da gibt es natürlich ganz starre Regeln, aber ich sage immer, ich nehme auch das her, was ich zur Verfügung habe, um Kaffee zu machen. Wir haben zum Beispiel auch viel, wenn wir Kaffee einstellen und so, haben wir natürlich auch einen sogenannten Ausschuss, ja, also an die Mühle malt aber zu viel oder so, das sammeln wir alles. Und ich und meine Freunde nehmen das dann zu Hause und machen dann mit Kaffee. Ja. Und das ist nicht der ideale Mahlgrad, aber es ist ein Produkt, für das Menschen gearbeitet haben und das eigentlich sehr wertvoll ist und das will ich nicht verschwenden, deswegen mache ich dann irgendwie was draus, was jetzt vielleicht nicht das perfekte Kaffeeergebnis ist, aber das passt.
Ja, sicher. Ja, das ist eben auch so was, man sollte es nicht, also Kaffee hat, und ich hoffe, wir haben das jetzt bis jetzt mit dieser Folge auch ein bisschen erklären können, dass da so viel dahinter steckt und es eigentlich schade ist, dass das kaum jemandem bewusst ist und dass das so dahingetrunken wird wie Wasser fast. Also ja, das ist, das ist gar nicht mehr so das Genussmittel, sondern das ist einfach so, das, ja, trinkt man einen Kaffee, das ist einfach so, ja, kommt immer und überall vor. Und ich glaube, das ist auch das, was du jetzt gesagt hast, mit dem, gerade zum Schluss jetzt, das dafür haben Leute gearbeitet, das ist ein hochwertiges, ganz ein komplexes, tolles Produkt und das muss man auch so sehen und auch, ich finde auch, den Preis dafür bezahlen, das ist halt auch wichtig, dass man, dass sowohl denn die Bauern, die das anbauen, als auch alle anderen in der Wertschöpfungskette das dann auch mittragen und auch bezahlt bekommen, ja, und ja, lieber vielleicht, was weiß ich, 2 Tassen weniger, nicht 6 Tassen am Tag trinken, sondern vielleicht 3 und die dann genießen und mit einem hochwertigen Kaffee, der vielleicht eben auch was für den Darm so tut und so weiter, als wie sich das so reinzuschütten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, oder? Was sagst du?
Ja, das würde ich auch sagen. Man kann ja auch die Kosten ein bisschen reduzieren. Ja? Also es ist ja, also wir haben auch Kaffees, also wir sammeln zum Beispiel die Röstungen, die nicht 100%ig funktioniert haben und so weiter und bieten das an. Da kann man ein halbes Kilo um 15 Euro kaufen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen teurer als der Supermarkt, aber man weiß dafür, das ist ordentlich eingekauft, das ist ordentlich geröstet. Ich brauche mir eigentlich keine Gedanken drüber machen, also ich brauche kein schlechtes Wissen haben, das zu kaufen und so. Und kann damit mit vielleicht ein bisschen fermentierten Kaffee, den man dazu kauft, der ist ein bisschen teurer, kann man das vielleicht auch ein bisschen mischen und hat dann eine extrem gute Tasse Kaffee in der Früh. Also es ist auch, kommt darauf an, was für einen Anspruch das man hat. Aber wenn man jetzt sagt, man geht auf Masse, dann kann man das sehr wohl machen und viele andere Röstereien machen das ähnlich. Ja? Also dass sie diesen Überschuss, der da produziert wird durch Profilerstellung und sonstiges, ebenfalls zu einem eben mehr oder weniger, also, dass man halt nichts verdient, aber man gibt es halt einfach weiter, damit sich die Kosten zumindest decken. Und
genau.
Geht das total legitim. Also man kann durchaus gut einkaufen und trotzdem sich jetzt nicht
in die Unkosten stürzen. Ja, und dann hochwertigen Kaffee versorgen, ja, der gut produziert ist und so. Genau. Ja, ich glaube, wir haben da einen super Überblick gegeben. Das Einzige, was wir gar nicht viel besprochen haben, ist das Thema Koffein. Da würde mich jetzt interessieren, wird das nachgefragt? Also zum Beispiel koffeinfreier Kaffee oder sowas? Oder bietet sie sowas an? Oder macht sie das selber auch? Oder?
Koffeinfrei wird mittlerweile, also ist immer mehr gestiegen, die Nachfrage. Deswegen haben wir jetzt auch koffeinfreien Kaffee im Programm. Wir arbeiten da zusammen mit der Miriam von D Stands for Decaf. Das ist eine Wiener Rösterei, die sich rein um entkoffeinierten Kaffee halt spezialisiert hat. Und ja, mit der arbeiten wir zusammen und deswegen bieten wir jetzt auch Decaf an. Verkaufen auch den Kaffee von ihr im Laden und wird mittlerweile sehr gut angenommen.
Ja, weil da hat man halt wirklich best of both worlds, weil trotzdem die Polyphenole bleiben, die Ballaststoffe bleiben, der Geschmack bleibt, nur das Koffein halt nicht dabei ist. Und ob das jetzt relevant ist für einen oder nicht, muss man ein bisschen selber rausfinden, denn nicht jeder spricht auf Koffein gleich viel an. Also erstens, nicht jede Zubereitungsart hat gleich viel Koffein drinnen. Vielleicht kannst du da was dazu sagen, welcher Kaffee ist dann eher von der Zubereitung her am Koffein niedrigsten, also abgesehen vom hochwertigen Kaffee natürlich, aber hast du da Zahlen oder so?
Zubereitung jetzt oder?
Ja, genau.
Also zubereitungstechnisch, ja. Weniger Koffein ist es eigentlich.
Wahrscheinlich
Filter und Espresso. Fast sagen der Espresso.
Ja. Ich muss dir schauen, ich habe irgendwo eine Tabelle, wo ich das recherchiert habe. Warte mal, da. Genau. Weil, also aufs Volumen auf jeden Fall. Das Schlimmste, also koffeintechnisch, ist eben der Cold Brew. Der hat wirklich extrem viel, wie du schon gesagt hast, da wird alles rausgezogen. Aber sonst ist es auch beim Filter und Espresso gar nicht so viel Unterschied, weil man ja beim Filter oft mehr trinkt, das Volumen ist größer. Aber wenn jetzt, also da komme ich dann aufs selbe. Aber wichtig ist einfach, dass man sich ja mitnimmt, dass nicht jeder Koffein gleich verstoffwechselt. Das ist nämlich voll interessant. Wir verarbeiten, also Koffein grundsätzlich hat eine Halbwertszeit von 5 bis 6 Stunden circa. Also das heißt, wenn ich jetzt Koffein trinke, nach 5 bis 6 Stunden ist nur die Hälfte von dem Koffein in meinem Körper als von dem, was ich getrunken habe. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt so zum Beispiel einen Espresso habe oder einen Filterkaffee trinke und da habe ich 120 Milligramm Koffein drinnen, dann habe ich eben 60 dann noch drinnen nach 5 bis 6 Stunden. Ja. Und dann wird das nochmal weiter abgebaut. Also im schlimmsten Fall habe ich zu Mitternacht noch immer Koffein im System, wenn ich dann schlafen möchte. Aber ob das so ist, hängt davon ab, wie gut meine Leber das abbaut. Und da, das kann man sogar testen mittlerweile. Also ich habe jetzt recherchiert, es gibt sogar Gentests, die schauen sich ein gewisses Gen für ein Leberenzym an. Ja, das heißt CYP1A2. Und da gibt es verschiedene Typen. Und je nachdem, welcher man da ist, ist man entweder ein Fast Metabolizer oder ein mittlerer oder ein Slow. Ja? Und da, je nachdem, ist das Koffein dann schnell abgebaut oder nicht. Weil es gibt ja Leute, die trinken zum Beispiel später nur einen Kaffee und können trotzdem gut schlafen oder haben zumindest das Gefühl, was aber auch ein bisschen trügen kann, weil wenn man jetzt nicht den Schlaf trackt, also es gibt ja mittlerweile viele Devices, Watches und Ringe und Sachen, die halt den Schlaf tracken können. Und da kann man dann auch schauen, wie ist der Tiefschlaf. Und das ist nämlich das, was das Koffein beeinflusst. Also das Koffein raubt uns eigentlich den Tiefschlaf. Ja, das heißt, da muss man halt dann schauen. Aber das muss man für sich selber dann einfach ein bisschen schauen, ob man wirklich am nächsten Tag wie gerädert ist, nicht wirklich erholt ist oder ob das Tracking-Device, was man hat, das anzeigt. Da muss man halt ein bisschen schauen und dann entweder Decaf trinken am Nachmittag dann. Das ist auf jeden Fall sicher, weil bis dahin ist dann abgebaut, das Koffein von der Früh. Genau. Wie siehst du das bei dir? Du kannst du viel Kaffee trinken? Hast du das Gefühl?
Ich trinke eigentlich sehr viel Kaffee, aber eigentlich nur so bis 1 bis 2. Danach habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ja. Das war früher anders. Also, wie ich noch jünger war, habe ich eigentlich jederzeit ein Espresso trinken können. Ich trinke auch derzeit fast nur Filterkaffee. Was mir einfach besser schmeckt. Aber ich komme da schon so auf meinen Liter Filterkaffee. Am Tag. Aber nur wenn ich arbeiten bin. Wenn ich zu Hause bin, dann habe ich nur meine Morgenportion von ungefähr 300 Milliliter. Und dann war es das auch schon. Dann habe ich keinen Booster mehr. Ja. Die Gelegenheit hier macht es natürlich schon auch. Ja.
Na klar, voll. Ja, wie gesagt, da muss man einfach selber dann schauen, wie es einem geht wirklich. Aber diese Geschichte mit dem Tiefschlaf, das muss man sich schon bewusst sein, dass man da unter Koffeineinwirkung oft 15-30% weniger Tiefschlaf hat. Und das ist dann schon auf die Dauer, wenn man da voll reinkippt, relevant. Ja, also da würde ich dann schon, also ich habe zum Beispiel angefangen, jetzt mittlerweile auch koffeinfreien Kaffee am Nachmittag zu trinken. Genau aus dem Grund, weil ich will trotzdem den Geschmack, ich mag auch den, also ich bin der totale Fan des Bramzofutters, Polyphenole, Ballaststoffe und so weiter, aber ich möchte halt nicht das Koffein haben, ja dann, genau.
Ja, und mittlerweile gibt es ja schon gute. Also eine Zeit lang war es ja nicht trinkbar für mich. Ja. Also wir haben immer wieder versucht, das Thema Koffein, also entkoffeiniert aufzugreifen. Aber es ist, zum einen ist es auch schwierig, also richtig guten koffeinfreien Kaffee zu kaufen, der unseren Standards auch entsprechen würde. Die sind meistens gleich verkauft. Also da haben wir gar nicht die Möglichkeit, als kleine Rösterei da irgendwie hinzukommen. Und das andere ist, man muss das auch lernen zu rösten. Und deswegen haben wir das derzeit im Ausgelagert. Gelagert. Mhm. Und das ist eine Spezialistin drin kümmern.
Ja, voll. Genau. Aber es gibt auf jeden Fall genug am Markt, was man da kaufen kann. Ja, cool. Ja. Liebe Natascha, großartig. Ich glaube, wir haben wirklich ganz viel aufgezeigt. Ich glaube, dass Sie die Hörer und Hörerinnen da wirklich viel mitnehmen können aus dieser Bauchdetektiv-Geschichte. Willst du vielleicht noch irgendwas? Gibt es irgendeine Message, die du allen, die da zuhören, mitgeben möchtest zum Thema Kaffee oder irgendein Tipp? Gibt es da irgendwas, was du so im Kopf hast, wo du sagst, das sollte jeder wissen oder das sollte sich jeder merken? Oder ja, also the floor is yours.
Ja, grundsätzlich würde ich nur gern sagen, dass mir bewusst ist, dass Kaffee auch so ein Lifestyle-Produkt ist. Ja. Aber dass man halt nicht vergessen sollte, dass das eine Herkunft hat und dass da Menschen dahinter stehen, die das zum Großteil ernst nehmen und dass das, ja, eben, dass Menschen dahinter stehen und dass sie was denken dabei, was sie tun und dass man das halt dann auch wertschätzen sollte.
Super, vielen Dank. Wenn jemand euch finden möchte, also jemand in Wien ist, ich habe ja Hörerinnen und Hörer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, aber falls jemand in Wien oder Umgebung ist oder mal nach Wien kommt, wo findet man das Café Mick?
Das Café Mick ist in der Zollergasse, angelehnt an die Marie-Riefer-Straße im 6. Bezirk. Und man findet uns auch im Internet unter www.cafemick.at. Kleiner Exkurs noch, Café Mick ist eine grönländische Tradition für Kaffee mit Freunden. Ja, also das haben wir uns als Ziel gesetzt, dass wir versuchen,
ja, das ist ein cooler Name.
Menschen so einladend bei uns aufnehmen.
Genau, ja, kann ich auch absolut unterstreichen, ja, war ja schon sehr, sehr oft zu Gast. Und ich glaube, man kann auch online, also falls jetzt jemand nicht in Wien ist, man kann auch den Kaffee, glaube ich, online bestellen, oder? Liefert sie auch noch, also österreichweit oder nach Deutschland oder eher nicht so, oder wie?
Europaweit.
Schon, super.
Ja.
Ja, weil es gibt, glaube ich, auch Abos, die man abschließen kann, oder?
Genau, es gibt Abos, aber man kann sich auch so durchpostieren und nochmal auf die Homepage schauen und schauen, was wir so treiben. Es gibt einen Blog, und wir haben auch einen Instagram-Account, der heißt Café Mick Coffee. Und da zeigen wir halt auch, wie wir heute so sind, wie wir halt arbeiten, was für ein junges, dynamisches Team ich habe und so weiter. Also
da, cool. Da verlinke ich alles in den Shownotes, selbstverständlich. Also gerne da reinschauen. Und ja, also bis zum nächsten Mal im Café Mick, würde ich sagen, gell?
Ja, wir freuen. Danke, ja.
Tschüss.
Ciao.
Ja, ich hoffe, du konntest dir jede Menge an wertvollen Infos, Tipps und Input mitnehmen aus den letzten beiden Bauchdetektivgeschichten. Kaffee ist einfach wirklich etwas ganz, ganz Besonderes als fermentiertes Lebensmittel. Ich hoffe, das konnten wir dir zeigen. Und ich finde es halt so spannend, diesen Einfluss auf den Darm und das Darmmikrobiom, also den Darmzoo. Wie du gehört hast, Kaffee stimuliert die Darmbewegung, Kaffee fördert aber auch die Butyratproduktion, also die Produktion von diesen kurzkettigen Fettsäuren, die dann wieder den Darmschleimhautzellen als Futter dienen. Kaffee enthält eben neben Polyphenolen auch diese löslichen Ballaststoffe, die den Darmzoo füttern. Und spannend, auf das sind wir gar nicht so im Detail drauf eingegangen, ist auch der Zusammenhang zwischen Kaffee und Lebergesundheit. Kaffee ist nämlich eines der wenigen Genussmittel, das die Leber schützt und nicht belastet. Und wir haben mittlerweile viele große Beobachtungsstudien, Observational Studies, die zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, seltener eine Fettleber zum Beispiel entwickeln und auch ein geringeres Risiko für sogenannte Fibrose oder Zirrhose haben. Fibrose, das ist vereinfacht gesagt, dass sich die Leber durch chronische Entzündungen oder Überlastungen, dass die langsam vernarbt, also gesundes Lebergewebe abnimmt. Und die Zirrhose wäre dann das Endstadium. Ja, und man merkt einfach schon, dass es da schützende Effekte vom Kaffee gibt, sobald ca. 2-3 Tassen pro Tag konsumiert werden. Und da vermutet man eben auch, dass vor allem die Polyphenole antioxidative Effekte haben und auch eine verbesserte Insulinsensitivität, also das Ansprechen auf Insulin im Körper verbessern. Ja, aber Kaffee ist natürlich keine Therapie, es ersetzt auch natürlich keine Lebensstilveränderungen, die manchmal nötig sind, aber ich hoffe, du konntest dir mitnehmen, dass Kaffee nicht einfach irgendein Getränk ist, sondern wirklich ein hochkomplexes Pflanzenprodukt mit großartigen gesundheitlichen Wirkungen. Falls dir diese Bauchdetektivgeschichten gefallen haben, dann hinterlass mir bitte eine positive Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform und ich freue mich selbstverständlich, wenn du diese Bauchdetektivgeschichten an Freunde, Bekannte oder Verwandte weiterschickst. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.